Weiß jemand, wer Engel sind? Alle? Ja, wir sind alle Engel. Wir kommen in den Himmel und werden Engel. Nein? Okay. Kommen wir nicht alle in den Himmel oder werden wir nicht Engel? Ja, in der Bibel sind Engel himmlische Wesen, die Gott als Boten, Wächter oder Helfer dienen. Und die Engel sind keine eigenständigen Gottheiten, sondern sie sind an Gottes Willen gebunden und dienen ihm. Also, die Engel haben jeder seine eigene Aufgabe. Im Himmel spielte sich so eine Szene ab, eine lange Zeit. Einer der Engel pendelte pausenlos zwischen Himmel und der Erde hin und her. Als sich für ihn ein paar ruhige Minuten ergeben haben, setzte er sich voll erschöpft auf eine Wolke neben einem anderen Engel. Wo er zur Ruhe gekommen ist, wo er richtig durchatmen konnte, sprach er diesen Engel an. Du bist ja so gar nicht so oft wie ich unterwegs. Ja, sagte der zweite Engel, kann es vielleicht sein, dass du zuständig bist für die Bitten? Meine Aufgabe ist nämlich, den Dank bringen und wieder antworten. Willst du ganz das Bild mal einspielen? Ja, so kann ungefähr Gebetsverwaltung aussehen im Himmel. Bitte? Viel. Ist natürlich krass, nur mit einem Dank. Ich glaube schon, dass da mehr Dank kommt als ein Dank. Ja. Beten. Hat man heute schon gesagt. Beten, das soll heute das Thema der Predigt sein. Beten ist so vielfältig, hat so viele Facetten. Hörendes Gebet, Dankgebet, Bittgebet. Und zwar soll es heute darum gehen, Gott will dein Gebet. Wenn du das Gefühl hast, deine Gebete nicht erhört werden oder du dich vielleicht fragst, ob du auch alles richtig machst in deinem Leben oder bei deinem Gebetsverhalten, was auch immer. Ich glaube, da bist du nicht alleine mit solchen Gedanken. Allein in den Psalmen lesen wir schon oft, wie viele Klagen oder ähnliche Rufen und Gedanken, wo die Beter ihre Gefühle zu Gott hinbringen. Gott hat für die Menschen einen Ort der Begegnung mit ihm vorbereitet. Für Abraham und seine Nachkommen waren es die Altäre, die sie aufbauten, um Gott für sein Handeln in ihrem Leben zu danken. Mose und das Volk in der Wüste hatten die Stiftshütte mit der Bundeslade. Und danach bauten die Menschen den Tempel. Und auch da lesen wir in der Bibel, da wohnte die Herrlichkeit Gottes. Um Gott anzubeten, kamen in den Tempel nicht nur die Juden, sondern auch viele Menschen aus allen anderen Völkern. Ja, wir lesen jetzt den Predigttext aus dem Evangelium von Johannes 4, Verse 19 bis 24, nach der Neuer Genfer Übersetzung. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist ja schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. Und so möchte der Vater sie haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, das ist ein Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Jesus und der Frau am Brunnen von Sychar. Es scheint hier so, als Jesus das ziemlich locker nimmt mit dem Ort der Anbetung. Ganz anders als in der Geschichte, wo er die Händler und Geldwechsler von dem äußeren Vorhof des Tempels, wo allerhand los war, vertreibt. Dort sagt er, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus macht deutlich, dass das Gotteshaus im heutigen Sinne die Gemeinde ein besonderer Ort ist, an dem sich Gottes Volk trifft zum Gebet. Es dürfen auch die Fremden, die sich dem Herrn zuwenden, in den Tempel zum Gebet kommen. Ja, sein Haus ist ein Bethaus für alle Völker. Und der Tempel ist ein Bethaus und dient dem Umgang und der Gemeinschaft mit Gott. Das Gotteshaus ist ein Ort des Gebets. Diese Wahrheit zieht sich durch das Alte Testament der Bibel hindurch. Dort beteten nicht nur die Propheten, dort beteten auch unzählige andere Menschen aus vollem Herzen. Sie beteten die Psalmen. Die Gegenwart Gottes erfüllte das Tempelgebäude. Ja, auch die Gemeinde heute hier ist ein Ort des Gebets. In vielen Gemeinden gibt es wöchentlich Gebetsstunden. Ja, dort bringen wir unsere Anliegen vor dem Herrn, loben ihn und danken. Wir danken ihm und gehen gesegnet wieder nach Hause. In diesem Gespräch mit der Frau kommen so einige Fragen hoch, wie zum Beispiel, wo ist der richtige Ort, um Gott anzubeten? Auf dem Berg oder in Jerusalem? Hat man eine Vorstellung von dem, wen man anbetet? Und wie betet man diesen Gott an? Wie betet man ihn richtig an? Ja, nach dem, welches Bild man von diesem Gott hat. Und danach richtet sich auch die Art, wie man ihn anbetet. Zu meiner Schulzeit war ich überhaupt nicht begeistert, wenn ich beim Schulrektor antanzen musste. Der ernsthafte Blick und die Augenbrauen à la Theo Weigel. Gerade wenn man noch wusste, dass man was ausgefressen hat, dann war die Bereitschaft, diesem Rektor zu begegnen, unter Null. Oder sehe ich Gott als den strengen Firmenchef, der ziemlich schwer zufriedenzustellen ist. So eine Vorstellung von Gott, finde ich, ist falsch und stark verzerrt. In Wirklichkeit freut sich Gott, wenn wir, seine Kinder, zu ihm im Gebet kommen. Wenn er überhaupt unzufrieden ist, dann vielleicht nur, weil wir es zu lange gebraucht haben, um zu ihm zu kommen. Das beste Bild dafür, finde ich, wird uns in dem gut bekannten Gleichnis vom verlorenen Sohn beschrieben oder gezeigt. Dieser Sohn, der seinen Erbanteil vom Vater fordert, alles verjubelt und letztendlich am tiefsten Punkt der Gesellschaft in völliger Armut landet. Er steht auf und macht sich mit einer Rede voller Reue auf den Weg zum Vater. Wer die Geschichte kennt, der weiß, wie der Vater diesen Sohn empfangen hat. Er läuft ihm entgegen, wo er noch weit weg vom Haus ist. Er fällt ihm um den Hals. Er überhäuft ihn mit Küssen. Und der Sohn, der hat überhaupt keine Chance, seine Rede loszuwerden. Er hat keine Chance, sich als Arbeiter anzubieten, weil er sich nicht für wert hält, als Sohn zu bezeichnen. Seine Schuld, ja, die schafft er noch zu bekennen, bevor sein Vater ihm ins Wort fällt und die große Feier anordnet. Das ist für mich das wahre Bild von Gott. Ein Vater, der voller Liebe, Sehnsucht und Vergebung ist. Wie bete ich denn diesen Gott richtig an? Jesus sagt der Frau, in Wahrheit und im Geist. Ich glaube, die Mehrheit von uns, die will beten. Nachdem wir uns bekehrt haben, nachdem wir unser Herz Gott übergeben haben, hatten wir gebetet in einer gewissen Beständigkeit. Es war da. Mit der Zeit lässt diese Beständigkeit nach. Unsere Gebete können sich zu gewissen Ritualen bzw. Pflichten entwickeln. Wir tun es, weil es alle anderen tun. Wir tun es, weil der Pastor von vorne das immer dazu auffordert oder erinnert. Wir tun es, aber so würde ich sagen, halb ungern. Manche meinen auch, dass sie nicht richtig, dass sie nicht gut genug seien, um zu beten. Ich bin ja doch so unvollkommen. Wir haben heute schon hier gehört, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir Kinder Gottes. Und das steht schon fest. Ich darf somit meinen Vater im Himmel um alles bitten. Ich darf ihn loben und preisen. Jesus sagt, darum sollt ihr vollkommen sein. Vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Vollkommen. So sieht uns Gott. So sieht uns Gott, weil Jesus alle unsere Sünden auf sich genommen hat. Aber vollkommen sein bedeutet nicht perfekt oder fertig zu sein. Ein Baby ist auch vollkommen. Das Baby hat alle Voraussetzungen, um ein erwachsener Mensch zu werden. Und dennoch macht es in die Windeln. Es schreit. Es nervt. Für ein Baby ist es normal, aber nicht für einen Erwachsenen. Als Christen sind wir noch nicht fertig. Aber wir sollen Gottes vollkommene Gaben ausleben und dazu gehört auch das Gebet. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Oft wissen wir überhaupt nicht. Wir wissen gar nicht, was oder wie wir beten sollen. Auch die Jünger haben zu ihrer Zeit Jesus gefragt, wie sie dann beten sollen. Und daraufhin gab Jesus ihnen das Vaterunser. Wenn wir in einer Sackgasse stecken und nicht mehr weiter wissen, dann hilft der Geist der Wahrheit unserer Schwachheit. Das lesen wir im Römerbrief. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unserer Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit das Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Um nochmal auf das Bild mit der Gebetsverwaltung von Anfang zu kommen. Wir werden in der Bibel an vielen Stellen dazu aufgefordert, unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Es steht zum Beispiel: Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Oder bittet, so wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und das wird euch aufgetan. Oder bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Unser Gebetsinhalt kreist grundsätzlich um die folgenden Inhalte. Die Klage und Bitte oder Abwendung der Not auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das Danken und Loben für das Handeln Gottes in unserem Leben. Inhaltlich sind unsere Gebete sehr vielfältig. Und sie decken sämtliche Bereiche unseres Lebens ab. Von den Erfahrungen des Alltags bis zum Lob Gottes für seine Schöpfung. Gutes Beispiel dafür sind die Psalmen. Dort überwiegen, vielleicht wenn es auf ersten Blick scheint, auch Klagen, Klagen, Klagen. Aber nein, dort überwiegen keineswegs Bitten und Klagen, sondern sie stehen ausgewogen neben dem Danken und Loben. Ich muss gestehen, dass ich in Bezug auf meine Gebete das Gefühl habe, Bitten überwiegt mein Danken. Wer auch das gleiche Gefühl hat, dem will ich einfach sagen, dass wenn Gott deine Bitten hört, weiß er, dass sein Kind ihm vertraut. Wenn sein Kind zum Vater kommt und ihm alles vorlegt, dann vertraut er ihm. Im Hebräerbrief empfiehlt Paulus, je nach Übersetzung, mit Freimut oder Zuversicht zum Thron der Gnade kommen. Ich habe mal nachgeschlagen, in der russischen Übersetzung steht an dieser Stelle ein Wort, das man übersetzen kann mit Wagemut. Für mich hat der Begriff Wagemut einen gewissen Anteil von Frechheit an sich. Ja, wir dürfen es wagen, unverdient als Bittsteller zum Thron der Gnade kommen. Darum betet ohne Unterlass und macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Amen.